SWR 2 Forum.
Unser Thema heute: Sonnige Grüße, eine Kulturgeschichte der Postkarte. Mit Norbert Langen am Mikrofon. Das Wetter ist schön, das Wasser warm und das Essen prima. Wer hat nicht schon selbst einmal eine ähnlich lautende Postkarte aus dem Urlaub verschickt? In Zeiten von WhatsApp und Facebook aber wirkt die Kombination aus Floskeln, kitschigen Palmenmotiven und einer exotischen Briefmarke für die Daheimgebliebenen wie ein Ferienritual aus einer längst vergangenen analogen Welt. Doch noch immer verschickt rund die Hälfte aller deutschen Urlauber ihre Grüße in die Heimat per Postkarte. Warum sind Ansichtskarten auch in der Social-Media-Ära so beliebt? Was verraten die Motive und Texte über ihre Zeit? Und was reizte insbesondere Künstler und Schriftsteller wie Jurek Becker oder Klaus Steg an diesem Medium? Darüber diskutieren wir heute im SWR 2 Forum. Unsere Gäste sind die Medienwissenschaftlerin Dr. Annette Holzheit vom ZKM Karlsruhe, Dr. Stefan Poromka, Professor für Texttheorie und Textgestaltung an der Berliner Universität der Künste, sowie Professor Dr. Heiko Hausendorf. Er ist Linguist an der Universität Zürich und arbeitet derzeit an einem Forschungsprojekt über die Ansichtskarten aus dem Urlaub. Herr Hausendorf, für Ihr Forschungsprojekt werten Sie gemeinsam mit der TU Dresden Texte von über 12.000 Ansichtskarten aus. Was war Ihr eindrucksvollster Fund?
Das ist gar nicht so leicht zu sagen, weil es so viele eindrucksvolle Funde gibt, die einen immer wieder überraschen. Also Sie haben das in der Anmoderation gesagt, dass die Ansichtskarte im Ruf steht, dass mehr oder weniger immer wieder das Gleiche draufsteht. Aber ich glaube, diese Erwartung bringt viele Schreiber und Schreiberinnen dazu, von dieser Erwartung auch kunstvoll abzuweichen. Und da fallen mir gleich eine Reihe von Karten auf, die entweder die Handschriftlichkeit ausnutzen, also zum Beispiel, dass die Schreibrichtung beim mit der Hand schreiben ständig gewechselt wird, sodass man als Leser oder Leserin die Karte ständig drehen muss. Etwas übrigens, was in den elektronischen Medien nicht ohne weiteres zu simulieren ist und was mit dieser Materialität der Karte zu tun hat. Oder Autoren und Autorinnen verweigern und schreiben, da Ansichtskarte kein Text, Punkt, was natürlich auch ein Text ist. Also es gibt viele Formen, über die man sich immer wieder wundert. Es gibt von dem Sprachphilosophen Wittgenstein so eine Sentenz, die heißt, denk nicht, sondern schau. Und das, finde ich, kann man an den Ansichtskarten, selbst wenn man denkt, man hat schon alles gesehen. Zum Beispiel habe ich neulich eine Karte zugesandt bekommen, die kam aus Alaska und war aus Sperrholz, wo das Holz selber ein Hinweis darauf ist, dass vielleicht dort, wo die Karte herkommt, Holz eine besondere Rolle spielt.
Und warum verschicken Menschen Postkarten aus der Ferne oder aus den Ferien?
Also wenn man das nicht psychologisch jetzt individuell beantworten will, dann glaube ich, kann man das nicht losgelöst davon sehen, dass das Ferien oder Urlaub machen selber eine Kulturpraktik geworden ist im 20. Jahrhundert, also insbesondere mit dem Massentourismus. Und damit geht natürlich auch die Aufgabe einher, dass man sich überlegen muss, was ist eigentlich der Sinn davon, bezahlten Urlaub zu machen. Also ich glaube, die Errungenschaft des bezahlten Urlaubs ist noch nicht so alt. Ich glaube, das ist irgendwann in den 30er Jahren gekommen. Und die Ansichtskarte ist für mich immer wieder ein Beleg dafür, wie man dem Sinn gibt. Also wie man etwas zugespitzt, könnte man vielleicht sagen, wie man die Ferienzeit erfindet. Also ich glaube, die Sendung heißt Sonnige Grüße. Und schon das ist alles andere als selbstverständlich, dass das Wetter auf der Karte so eine Bedeutung bekommen hat. Also wir haben das mal ausgerechnet in unserem Korpus von über 12.000 Karten. Mindestens auf jeder zweiten Karte wird das Wetter in irgendeiner Weise thematisiert. Und das hat, glaube ich, damit zu tun, dass man das Ferienwetter entdeckt hat. Und da ist die Ansichtskarte ein wichtiger Motor gewesen.
Herr Poromka, wer eine Ansichtskarte verschicken will, muss sie sich erst besorgen, sich dann fürs Schreiben Zeit nehmen und dann oft lange nach einem der immer seltener gewordenen Briefkästen suchen. Verglichen mit einer WhatsApp-Nachricht ist das doch ein wirklich größerer Mehraufwand. Weshalb ist die Postkarte trotzdem noch nicht ausgestorben?
Naja, vielleicht gerade deshalb. Also man kann natürlich in ihr auch ein Retrophänomen sehen. Das heißt, man macht eben nicht das Übliche, das, was jetzt da ist, sondern man wendet sich etwas anderem zu. Also aus dem Digitalen geht man zurück in das Analoge. Aus dem Mühelosen und Schnellen geht man zurück in das Mühevolle oder das Persönliche und das Langsame und fängt jetzt an, damit zu spielen. Man muss ja immer bedenken, jede Sendung muss ja auch immer nicht nur das Erwartbare haben, sondern auch etwas Überraschendes. Und in diesem Fall ist gerade die Postkarte unter den aktuellen Medienbedingungen nicht das Erwartbare, sondern das Überraschende.
Und Frau Holzheit, was denken Sie, warum schreiben sich Menschen heute immer noch Postkarten?
Ja, ich würde da an Herrn Poromka anschließen wollen. Mittlerweile in unserer durchtechnisierten Kommunikationswelt ist die Postkarte zu einem entschleunigten Überraschungssonderling geworden und zu einer besonderen Gabe, die man heute eigentlich nicht mehr erwarten kann. Und dann kommt sie in entschleunigter Weise mit einer kreativen Botschaft, die die Karte vielleicht auf der Kitsch-Ebene ironisch spricht, die ein kleines Rätsel, eine kleine Wendung, die sich nur aus der Sender-Empfänger-Beziehung sogar entschlüsseln lässt, enthält. Und natürlich müssen wir daran denken, wenn wir aus dem Urlaub eine Karte versenden, wir können nachträumen, welchen Weg sie nimmt. Wir haben das haptische Spiel im Verlauf des Weges der Karte, werden Stempel aufgetragen, Briefmarken kommen hinzu. Ja, das hat auch vielleicht so ein bisschen eine poetische Wirkung.
Herr Hausendorf, laut Bitkom-Umfrage greifen vor allem ältere Urlauber zum Stift, um ihre Grüße zu verschicken. Unter den Jüngeren tendiert die Mehrheit doch zu digitalen Grüßen. Also in der Gruppe von den 14- bis 29-Jährigen schreiben nur noch 40% Urlaubskarten. Also wird die Postkarte langfristig dann doch von den sozialen Medien und anderen Möglichkeiten Kontakt zu halten verdrängt?
Das ist immer schwierig, finde ich, zu prognostizieren.
Glaskugel lesen jetzt.
Ja, aber man weiß aus der Mediengeschichte, dass oft neue mediale Errungenschaften, gerade die elektronischen Medien, alte Medien, ältere Medien nicht komplett ersetzen, sondern das zu einem neuen Nebeneinander verschiedener Medien führt. Also ich bin ziemlich zuversichtlich, dass die Ansichtskarte noch sehr lange Bestand haben wird. Vielleicht in anderen Funktionalitäten. Also einiges ist eben schon gesagt worden, also dass sie natürlich vor dem Hintergrund der heutigen Alternativen, die insbesondere elektronischer Natur sind und viel mit Beschleunigung zu tun haben, könnte die Ansichtskarte wieder so einen Reiz gewinnen als ein langsames Medium, aber eben als ein durch seine Materialität, durch seine Anfassbarkeit und die Spuren, die es enthält. Auch der Aufwand, auch das merken ja Leser und Leserinnen. Also der Aufwand, eine Karte zu schreiben, ist etwas größer. Man muss ein bisschen mehr vorplanen, als der Aufwand, vielleicht schnell ein Selfie zu machen oder eine SMS abzusetzen. Und man muss vielleicht auch sagen, man darf nicht vergessen, die Ansichtskarte ist noch ein Medium der Handschriftlichkeit. Und zwar nicht nur für private Notizen, sondern die ein anderer lesen wird. Und damit kommt etwas ins Spiel, was jederzeit meines Erachtens wieder an Reiz und Bedeutung gewinnen kann. Gerade wenn es fast konkurrenzlos geworden ist, heute eine Vielzahl von Nachrichten einzutippen und dann zu versenden.
Herr Poromka, wenn man mit der Hand schreibt, und das ist eben, wie gesagt, ja gerade, ist es seltener geworden, dann muss man anders planen, dann entstehen auch bestimmt andere Texte. Aber was verändert sich da gerade in unserer heutigen Zeit, wenn man mit der Hand schreibt?
Tatsächlich ist es so, dass viele gar nicht mehr gewohnt sind, mit der Hand zu schreiben und auch gar nicht wissen, wie sie die Schrift so ansetzen sollen, dass das auf die Postkarte passt, was eigentlich drauf passen soll. Was ja dann auch manchmal zu den lustigsten Ergebnissen führt. Ich glaube, jeder hat schon Postkarten unten am Rand weitergeschrieben und weil das auch nicht reichte, die Postkarte gedreht und weitergeschrieben und weil das auch nicht reichte. Manchmal ging es dann auch auf der Vorderseite weiter. Und das ist natürlich klar. Also in dem Sinne hat die Postkarte dann natürlich nicht nur dieses Moment von Handschriftlichkeit, sondern auch von Handarbeit einfach. Und natürlich steckt in diesem Moment auch das Situative drin, also dieses Unmittelbare, ja. Und damit wird sozusagen wie sowohl die Handschrift als auch, dass ich nachlesen kann, wie sich jetzt auch jemand abgemüht hat, also diesen Text da auf die Karte zu bringen, wird im Grunde genommen zum Erlebnis.
Die Texte auf Postkarten sind ja zum Teil so kurz wie Twitter-Nachrichten. Das Bild spielt ja auch eine große Rolle. Da könnte man ja eigentlich auch andersrum meinen, dass die Postkarte gar nicht sozusagen das Nostalgiemedium oder so ein Retro-Medium ist, sondern dem Internet eigentlich und den sozialen Medien ja auch in gewisser Hinsicht sehr nahe ist, oder, Herr Poromka?
Naja, unbedingt. Also man könnte ja jetzt auch, wenn wir in unsere Facebook-Threads schauen, ja, also in unsere Timelines, dann können wir sehen, dass wir uns da eigentlich dauernd Postkarten schicken. Also es ist alles da, was eigentlich auch auf der Postkarte gewesen ist, ja. Also das gefundene Foto. das dominiert ja manche Timelines, ja, also man kopiert das irgendwo raus und kopiert das jetzt rein und dann schreibt man was dazu und manchmal schreibt man nicht nur allgemein was dazu, also sendet eine Postkarte an alle, sondern setzt zum Beispiel auch jemandem dieses Bild mit einer Unterschrift auf die andere Seite, also etwa bei mir setzt jemand ein Bild drauf und schickt mir damit im Grunde genommen eine Postkarte, das ist genau das, nur dass es im Grunde genommen schneller geht. Also ich glaube, also in dem Sinne hat die Kultur von dieser Kommunikation mit Postkarten ganz, ganz viel gelernt. Inhaltlich, medial, aber auch ästhetisch.
Die Ansichtskarte im Urlaub verschickt man ja einmalig. Aber wenn man mit den Freunden, mit der Familie zu Hause Kontakt hält, und zwar per WhatsApp oder in seltenen Fällen auch per Twitter oder auch einfach nur per SMS, dann gehen ja dann auch gerne mal viele Nachrichten hin und her. Frau Holzheit, entlastet die Postkarte nicht auch also ein bisschen vom Zwang, dauernd kommunizieren zu müssen?
Genau, da sind wir wieder bei dem Aspekt der Entschleunigung, ganz genau. Wenn wir in der Gegenwart bleiben, dann erhalten wir ja maximal eine Karte pro Tag, weil die Post einmal pro Tag austrägt heute. Früher war das viel häufiger und das heißt, wir können uns in aller Ruhe überlegen, wann wir antworten wollen. Und dann kann man natürlich auch immer noch mal denken, dass die Post eben ein bisschen länger brauchte, bis die eigene Antwortkarte dann wieder ausgetragen wurde. Also ich denke auch, dass im Gegensatz zu SMS, wo man wirklich sofort eigentlich antworten sollte, man sich die Muße nehmen kann, den richtigen Moment abwarten kann, auch richtig in Beziehung zu dem Bild treten kann oder der Karte, die man sich auswählt zwischen verschiedenen Karten, Motiven, vielleicht überlegen kann, welches Motiv man wem sendet, da auch vielleicht Bildanalyse vornimmt und dann versucht, poetisch da eine Botschaft zu entwerfen, die gleichzeitig eine Gabegefälligkeit und nicht nur eine, ja, nackte Mitteilung für den Empfänger in der Familie oder im Freundeskreis darstellt.
Vielleicht darf ich nur ganz kurz vorschlagen, dass man so drüber nachdenkt, was eigentlich passiert. Also, dass wir wirklich ein Medium, also die Postkarte, das immer als das Schnelle gedacht war und als das Flüchtige gedacht war, was ganz schnell in Umlauf gebracht werden kann, was ganz schnell den Empfänger erreicht und was auch ganz schnell geschrieben werden kann. Schnell, schnell, schnell. Ja, ganz flüchtig. Dass wir heute da sitzen und sagen, ah ja, es ist schon interessant, es ist so langsam und man hat Zeit und man kann sich das Bild aussuchen und so weiter. Also wir können wirklich den Medienwechsel, ja, also diesen großen, wirklich epochalen Sprung, mit dem wir zu tun haben, daran sehen, ähnlich wie man heute sagt, ja, die gedruckte Zeitung ist dazu da, langsamer zu sein, also Informationen aufzufangen und zu ordnen, ja, während in den 20er Jahren Zeitung das allerschnellste Medium überhaupt gewesen ist, ja, und die Kultur dynamisiert hat. Und man heute sagen muss, es verlangsamt das Ganze. Ich will es nur einfach nochmal feststellen, weil das so toll ist eigentlich. Ja? Wir gucken auf die Postkarte und das, was ehemals schnell war, ist jetzt langsam. Und das, was wir als Beschleunigungsmedium genutzt haben, nehmen wir jetzt, um so eine gewisse Muße in die ganze Sache zu bekommen. Wahnsinnig interessant eigentlich.
Und Frau Holzheit, wie kam es denn zu diesem Bedeutungswandel? Um es zuzuspitzen, dass vielleicht die Postkarte sozusagen das WhatsApp des späten 19. Jahrhunderts war und heute natürlich die Postkarte ja das Gegenteil ist.
Zum einen, dass viele Funktionen, die Postkarte um 1900 inne hatte, dass die heute von anderen Medien übernommen wurden, wie zum Beispiel die Information auch per Telefon zu übermitteln oder dann per SMS und so weiter. Was ein anderer Aspekt ist, ist der Distributionsaspekt. Und zwar müssen wir uns da ein sehr funktionalisiertes postalisches System vorstellen. Das heißt, die Post hat in Großstädten 3 bis 4, manchmal sogar 5-mal pro Tag und auch an Wochenenden die Post ausgetragen. Die Postboten hatten sogar, auch wenn sie Landbriefträger waren, wiederum Postkartenformulare dabei, die sofort erworben werden konnten, eventuell dann sofort auch den Postboten wieder mitgegeben werden konnten. Das bedeutete, gerade innerhalb der städtischen Kommunikation war es mit der Postkarte möglich, dass man zum Beispiel eine Klavierstunde am Nachmittag absagte oder sich für den Abend auf ein Bier verabredete oder zum Café oder auch um Hilfe bat, ja, dass schnellstmöglich ein Mitglied aus der Verwandtschaft doch anreisen möge, um bei der Ernte zu helfen. Das Schöne an der Sache war, dass man, wie man heute eine Kurzbotschaft von einer Länge einer SMS schreiben kann, dass man das tatsächlich auch im 19. Jahrhundert für die Postkarte entdeckt hat und wirklich nur einen Satz, eine Anweisung, eine Frage ohne Grußadresse, die nackte Mitteilung eben auf der Postkarte untergebracht hatte und dann verschickt hatte.
Also heute ist ja für viele die Postkarte das Symbol von Freundschaft, könnte man zuspitzen. Das war damals also gar nicht so, Frau Holzheit?
Man kann das so historisch betrachten, dass ursprünglich die Postkarte wirklich dem Gedanken einer industrialisierten Moderne gefolgt ist. Sie wurde unter ökonomischen Gesichtspunkten, unter Effizienzgesichtspunkten versandt, um einfach die Kommunikation zu beschleunigen und dieses erhöhte Kommunikationsaufkommen, was jetzt eben durch Mobilität, Industrialisierung hinzukam, aufzufangen. Ja, das war das eine. Aber sobald man entdeckt hatte, dass die Postkarte, sie ist ja eine Carte Blanche gewesen, so gut funktioniert und man auch eben Bildmotive dabei unterbringen kann, wurde sie plötzlich zu einem, mit dem Aufkommen der Motivkarte und Ansichtskarte, zu einem Freundschaftsmedium. In der Tat. Wir denken auch daran, dass die Karten, sobald sie ein Bild hatten, gesammelt wurden. Also nicht nur wegen der Briefmarke, sondern wegen der Bildmotive, die in Alben gesammelt wurden. Und darauf entspann sich dann auch eine Freundschaftskommunikation, sodass sich besonders Jugendliche, junge Frauen sehr häufig Postkarten hin und her geschickt hatten, immer wieder, um zu bezeugen, dass man doch die gleichen Interessen verfolgt, das Gleiche schön findet. Man tauschte sich über die Bildmotive aus, man schickte sich zum Beispiel Schauspielerpostkarten und markierte dann einen jungen Mann auf der Karte, für den man besonders schwärmte und so weiter, und versicherte sich immer wieder, dass man einander treu sei, dass man einander denke. Und das wurde symbolisch zum Ausdruck gebracht, indem man sich tagtäglich Karten schickte, manchmal sogar mehrere am Tag. Ja, das waren wirklich Freundschaftstokens, die nicht mehr über die Sprache liefen, sondern rein über die Sendung im Sinne einer Gabe.
Auch interessant natürlich, weil wir uns wirklich nochmal klar machen müssen, das ist eine, also im Gegensatz zu heute, bilderlose Zeit. Also ganz schön, wie Sie das jetzt gesagt haben, ja, also dieses sich hin und her schicken und dieses sich zeigen, das ist wirklich also einfach ein Geschenk. Und natürlich ist es dann aber auch, jetzt auch historisch, sagen wir, unter der üblichen Bilderzirkulation, also über die Medien, eine private Bilderzirkulation in Gang zu setzen, also nämlich Bildchen zu tauschen und die dann auch zu kommentieren, also Freundschaftskommunikation darüber zu entwickeln, dass man unterhalb der Massenmedien eigene Medien nutzt.
Und Freundschaftskommunikation wäre jetzt auch für mich das Stichwort. Herr Hausendorf, Sie haben ja auch vor allem Postkarten aus den letzten 60, 70 Jahren, also die so nach dem Krieg, analysiert und ausgewertet. Was erzählen die denn auch so über ein verändertes Freundschaftsverständnis in diesen Jahren?
Ich hänge mit Gedanken gerade noch ein bisschen nach dem, worüber Sie eben gesprochen haben. Ja. Und was mir noch ein wichtiger Aspekt scheint, ist die Nichtvorhersehbarkeit der Entwicklung so eines Mediums, was seine Funktionen betrifft. Und ich glaube, dass die Ansichtskarte ein typischer Fall dafür ist, dass wir mit Bezug auf die elektronischen Dienste vielleicht einfach noch gar nicht den historischen Abstand haben, das noch gar nicht lange genug kennen und praktizieren, um zu sehen, in welcher Dimension das vielleicht mal funktional wird, die wir uns jetzt noch gar nicht so vorstellen können. Wie ich es umgekehrt auch nicht ganz unproblematisch finde, aus der Gewöhnung an das schnelle Verschicken elektronischer Nachrichten zurückzuschließen auf kommunikative Praktiken unter ganz anderen medialen Bedingungen.
Und das ist also etwas, die Postkarte ist nicht das WhatsApp des 19.
Ja,
Jahrhunderts.
Ich wäre da etwas skeptisch, weil es finde ich wichtig, sich das immer wieder klarzumachen, dass man nicht das Gleiche gemacht hat, was wir heute machen mit Postkarten. Man hat das vielleicht vorbereitet, eine andere Funktionalität der privaten Fernschriftlichkeit, als sie der Brief vorher geboten hatte. Das ist sicher ein ganz wichtiger Punkt. Und ein anderer scheint mir die Bedeutung des Bildes, also dass man ein Foto verschicken kann. Das ist für uns Heutige schwer nachzuempfinden und nachzufühlen, was für eine kleine Sensation das ist, wenn man ein Bild und zumal dann relativ schnell auch ein farbiges Bild auf einer Karte zugeschickt bekommt. Ich glaube, am Anfang hat man fast nur das Bild verschickt. Es gab fast gar keinen Raum für Mitteilung, was dazu geführt hat, dass die Schreiber und Schreiberinnen oft so eine Art wilde Schriftlichkeit praktiziert haben und die Ränder des Bildes oder direkt auf das Bild oder dann hatte es vielleicht manchmal so einen kleinen Rand, wo man etwas schreiben konnte. Aber es gab kein eigens dafür vorgesehenes Mitteilungsfeld. Das ist, glaube ich, in dem ersten Jahrzehnt, im 20. Jahrhundert um 1905 auf die Karte gekommen. Also diese für uns so typische Zwei-Felder-Aufteilung, mit der dann auf einmal auch ein Bedarf entsteht, in diesem speziellen Medium, eben nicht auf der Korrespondenzkarte, sondern auf einer Karte, mit der man eigentlich ein Bild verschickt, auch irgendetwas dem Empfänger mitzuteilen. Das hat sich in der Medienentwicklung als ein unglaublich innovatives Instrument ergeben und wir sind darauf weniger über den Aspekt der Freundschaftskommunikation, also dass man damit eine bestimmte Beziehung aufrechterhält, das ist sicher auch dabei, aber die Frage, was schreibe ich da eigentlich was über ich denke an dich, also dieses Signal, ich schreibe dir, weil du mir gerade im Sinn bist, hinausgeht in dem Sinne, dass man irgendetwas über Welt anfängt mitzuteilen. Und was wir mit unseren Karten...
Was heißt das, über Welt mitzuteilen?
Dass man irgendwann verschränkt sich diese Bildkarte mit einem speziellen gesellschaftlichen Funktionsbereich, nämlich dem Tourismus. Und dann wird über Welt auf einmal im Sinne der Welt als Urlaubs- oder Ferienort geschrieben. Das fängt ein bisschen damit an, dass der Gruß, also dieses Ich grüße dich, das ist ja sehr nah noch an der Beziehungskommunikation, an der Freundschaftskommunikation, einen Ortsbezug bekommt. Eine Kollegin hat das mal einen auratischen Ortsbezug genannt. Also es geht nicht einfach nur darum, dass man den Ort identifiziert, an dem man schreibt, sondern dass man ihn mit einer Aura der Ferne oder der sehenswürdigen, der besichtigungswürdigen, attraktiven Ferne verbindet. Und diese Art über Welt als einen Ort zu schreiben, an dem es sich lohnt zu sein, auch wenn man eigentlich überhaupt keinen äußerlichen Grund hat, außer dass man Ferien hat und im Urlaub wegfährt, das wird dann auf einmal ein dankbarer Stoff für das Mitteilungsfeld. Und daher, glaube ich, diese Ausprägung so eines Rahmens, in dem dann immer wieder, nicht auf allen Karten, aber erstaunlich oft, immer wieder ähnliche Dinge über Welt thematisiert werden. Also das Wetter, die Unterkunft, das Essen, ob man Freunde gefunden hat, was für Aktivitäten man betreibt und so weiter. Und das finde ich eigentlich einen schönen Beleg, wie dieses Mitteilungsfeld, noch bevor es als solches für die Funktionalität des Massentourismus genutzt wurde und bevor das jemand absehen konnte, auf einmal genau das passende Medium dafür war.
Aber es ist doch ein relativ klischeehaftes Bild von Welt, das auf Postkarten gezeichnet wird. Die großen Postkartenhersteller in Deutschland sagen zum Beispiel, dass es gerade so die Bilder von der Mosel sind, die die Japaner anscheinend gerne kaufen. Amerikaner lieben das Rezept für die Schwarzwälder Kirschtorte. Oder gut verkaufen lässt sich wohl auch die Seerobbe an der Nordsee oder die geschmückte Kuh in den Alpen. Das ist doch ein unglaublich klischeehaftes Bild von diesem Land. Da sind ja eigentlich WhatsApp-Nachrichten wesentlich differenzierter, Herr Poromka, wie sehen Sie das?
Naja, also die Postkarte ist natürlich ein individualisiertes Medium, aber sie ist letztlich Massenmedium. Ja? Also sie soll en masse verschickt werden und ist auch immer en masse verschickt worden. Und das heißt, es ist natürlich auch da angeboten worden, wo die Massen sich bewegen. Und das heißt, dass natürlich auch die Bilder, die darauf zu sehen sind, auch für die Massen gemacht sind und auch den Massengeschmack treffen. Deswegen lassen sie sich ja auch heute im Grunde genommen lesen. Also Postkartenarchive sind Archive für den Massengeschmack, also an dem wir nochmal sehen, wie sind Männer und Frauen dargestellt worden, wie sind Städte dargestellt worden, wie sind Tiere dargestellt worden, wie haben sich Städte eigentlich dargestellt. Ja, das ist für Historiker ist das natürlich ein wahnsinniger Fundus, weil es eben natürlich eine Form inszenierter, gestellter Fotografie ist, aber dann eben doch eigentlich ganz dicht an dem Reflex von dem, was man sich so sehr wünscht.
Bild und Text sind ja sehr eng verknüpft. Herr Hausendorf, Sie haben das ja gerade noch erwähnt, dass oft um die Bilder herum geschrieben wurde. Und was sicherlich jeder auch selber mal erlebt hat, dass in die Postkarte auf das Bild reingekritzelt wurde, dass man irgendwie ein Kreuzchen macht. Wie kommt denn das, dass da das Bild auch gerade zum Austoben wird?
Ich glaube, das hat eben auch mit einer Besonderheit dieser Karte zu tun, die etwas mit ihrer Beidseitigkeit zu tun hat. Also, dass man sich sehr schwer damit tut, wenn man sagen wollte, was ist eigentlich die Vorder- oder die Rückseite? Also, das gibt es gar nicht so häufig, dass man sozusagen beim Lesen wie den Impuls verspürt, einen Text aus der Hand direkt zu lesen. Also so, dass man ihn nicht nur wenden, sondern tatsächlich auch drehen kann. Und wenn man sich das so vorstellt, dass bei diesem Typus von Text beide Seiten, die ja auch einhergehen mit Lesen einerseits, an Sprache gebunden, und Betrachten, an Bilder gebunden andererseits. Wenn das ein Text ist, der möchte, dass der Leser das macht, dann wird das natürlich in der Weise unterstützt, dass ich Verknüpfungshinweise gebe und zum Beispiel sprachlich in irgendeiner Weise Bezug nehme auf das, was auf der Karte zu sehen ist. Das kann sehr ausdrücklich sein, also es ist wirklich so, wie es auf der Karte ausschaut, ist etwas, was man häufig findet, kann auch einfach ein Verweisen sein. Und dann kommen typischerweise diese Mittel ins Spiel, auch die Bildseite selber zu manipulieren oder in irgendeiner Weise ein Zeichen drauf zu hinterlassen, ein Kreuz, und dann auf der anderen Seite auf das Kreuz zu verweisen oder sogenannte deiktische Ausdrücke.
Beispiele?
Typischerweise lokalisiert man gerne, wo genau man gewohnt hat. wenn zum Beispiel ein Hotel zu sehen ist oder eine Aneinanderreihung von Ferienhäusern. Man könnte sich kritisch fragen, was hat der Leser oder die Leserin davon, dass sie weiß, wo jemand gewohnt hat. Aber es ist natürlich vielleicht passend zu dem, was Herr Poromka gesagt hat, eine Art, sich dieses massenhaft verschickte Bild, das zu individualisieren oder dem etwas ganz Spezielles mitzugeben. Also das eben, wo man gewohnt hat, oder man markiert eine Stelle, an der man gewandert ist, und hat dann natürlich auch, das darf man auch nicht vergessen, man hat dann gleich wieder Stoff, worüber man schreiben kann. Also etwas, womit man das Mitteilungsfeld füllen kann, dafür ist das Bild natürlich auch eine Ressource. Das kommt dann so ein bisschen drauf an, was für ein Bild man auswählt, wie stark diese Ressource genutzt werden kann. Aber Autoren und Autorinnen sind unglaublich fantasievoll, auch wenn sie, glaube ich, gar nicht mal jetzt den Anspruch haben, tatsächlich einen poetischen Text zu verfassen oder etwas Besonderes zu machen. Es gibt auch Karten, in denen die Karte perforiert wird, also sozusagen ein kleines Loch entsteht, sodass man dann auf das Mitteilungsfeld schreiben kann, wir wohnen hier. Und dann endet das hier genau vor diesem kleinen, vielleicht mit einer Stecknadel beigebrachten Loch, auf dem dann auf der Bildseite eine Wohnung oder ein Haus zu erkennen ist, sodass man wirklich beim Lesen gezwungen ist, die Karte zu drehen und zu wenden. Also das finde ich wirklich, das hat man selten. Und es ist eigentlich ein frühes Beispiel für die heute so oft beschriebene Multimodalität oder Medialität. Also dass das Lesen nicht nur mit Betrachten, sondern mit Anfassen, eben mit Manipulieren im engsten Sinne des Wortes zu tun hat.
Frau Holzheit, Sie haben für Ihre Studie über das Medium Postkarte ja auch sehr viele Postkarten untersucht. Und ich habe mich jetzt gefragt, die Auswahl des Bildes ist ja auch eine Stilfrage, gerade wenn es um die Freundschaftskommunikation geht, wenn es um die Postkarte an den Liebsten oder die Liebste geht. Da ist es ja auch nicht ganz unwichtig, was für ein Bild man auswählt. Wie war das früher? Wie hat sich das entwickelt?
Wir hatten ja gerade darüber reflektiert, dass viele Karten, die wir heute im Angebot finden, sehr stereotypisiert sind und vielleicht die Auswahl gar nicht mehr so groß ist. Das müssen wir uns, wenn wir zurück ins 19. Jahrhundert gehen oder um die Jahrhundertwende uns den momentanen Stand anschauen, ganz anders vorstellen. Es gab unglaublich viele Motive zur Auswahl und es gab ganz unterschiedliche Druckqualitäten. Das heißt, schon alleine, ob man eine lithografische Karte auswählt für den Empfänger oder vielleicht eine Lichtdruckkarte, vielleicht eine Halte gegen das Lichtkarte, wo man dann noch ein zweites Bildmotiv entdecken kann, oder eine Mondscheinkarte, die eine Tageslichtaufnahme zeigt, aber auf einem blau-gräulichen Papier aufgedruckt ist und dann noch einen künstlichen Mond hineinretuschiert hat. Da kann man bereits schon grundlegende Valenzen eigentlich mitkommunizieren. Wenn wir uns das vorstellen, gerade wenn wir nochmal auf die Freundschaftskommunikation oder Liebeskommunikation zurückkommen, wurde von der Kartenindustrie eine Abfolge an Serien, 12-teilige Karten angeboten, die man mehrfach am Tag versenden konnte oder die ganze narrative Stränge enthielten, ja, die man dann sammeln konnte, um dann eine Geschichte am Ende zu erhalten. All diese Möglichkeiten waren zu dieser Zeit eine Option. Und vielleicht können wir auch noch mal für einen Moment, weil wir eben über die Reisekommunikation und Tourismuskommunikation gesprochen haben, auch da noch mal zurückgucken und vergleichen. Mein Gefühl ist, worüber wir sprechen, ist die aktuelle Ansichtskartenkultur und die seit Ende des Zweiten Weltkrieges dann durch die Freizeitkultur en vogue geworden ist. Wenn wir weiter zurückgehen und gucken, wie eigentlich die Ansichtskartenkultur entstanden ist, dann müssen wir bedenken, dass das Reisen zu dieser Zeit ein Abenteuer war. Ähnlich wie Herr Poromka schon angesprochen hatte, dass es aufregend war und eine Besonderheit, dass man sich ein privates Bild zuschicken konnte, war es ebenso eine Besonderheit zu reisen. Natürlich gab es die Dienstreisen, aber dann im Freizeitreisenbereich schrieb man gar nicht so sehr über das Wetter, sondern eher darüber, ob das mit der Zugreise gut geklappt hat und welche Beschwerlichkeiten man hatte und dass man sich jetzt doch noch einen Drink genehmigt und wo man untergekommen ist. Also da gab es auch auf der Inhaltsebene noch eine kleine Verschiebung. Und wenn wir zurück auf die Bildseite kommen, was Herr Hausendorf eben schon beschrieben hat, dass man das Massenbild individualisiert, indem man eine Ansichtskarte hernimmt, die zum Beispiel ein Gebirge aufzeigt. Da wurde auch schon zu frühester Zeit kleine Hinzufügungen per Bleistift oder auch Tinte gemacht. Man hat kleine Figürchen, die man dann benannt hat. Das waren dann sozusagen die Sender, die auf den Berg gestiegen sind, ja. Oder man hat kleine Motivzeichnungen mit hinzugefügt. Also immer der Versuch, mit dem Massenbild so umzugehen, dass man überraschende Wendungen im Bildtextgefüge erzeugt und gleichzeitig eine gelassene Stimmung, die man in dieser Freizeit jetzt selbst erlebt, mitteilen kann, dem Empfänger vermittelt. Und was wir noch gar nicht angesprochen haben, was heute auch nicht mehr so stark Praxis ist, damals aber ja zum prototypischen Umgang mit der Postkarte gehörte, man war ja sehr stark in Gruppen unterwegs, in Vereinskultur hat man Ausflüge gemacht und so weiter. Man denke nur an die Fahrradvereine und so fort. Und da hat man dann Karten als Rundlaufkarten, so habe ich sie mal genannt, genutzt, indem man die Karte unter allen Anwesenden hat rumlaufen lassen. Jeder hat ein Grüßlein oder nur eine Signatur hinzugefügt, ja, sodass die Gemeinschaftlichkeit vor Ort dann eingefangen hat und man hat den Empfänger bedacht, der auch mit zu dem Sozialkreis gehört, aber momentan nicht dabei sein konnte, sodass er dann nach dem Ausflug sozial schon wieder eingebunden ist. Ja, also man kann diese Postkarte immer als ein so Hybridmedium auch auffassen, das Anschlusskommunikation phatisch ermöglichen soll.
Was heißt phatisch?
Phatisch bedeutet, dass man versucht, den Kommunikationskontakt zu halten, vorzubereiten, aufrechtzuerhalten. Denken wir noch einmal an diese umgreifenden Veränderungen während der Industrialisierung. Wir gehen davon aus, dass Familien auch in den ländlichen Bereichen eigentlich ihr Leben vor Ort gepflegt hatten. Und auf einmal gab es Abwanderungen in die Städte, beruflich bedingte Mobilität und so weiter. Es war plötzlich eine völlig neue Herausforderung, mit dem sozialen Umfeld Kontakt zu halten. Ja, das war ein Stress. Und der ließ sich auch durch die Postkarte abfangen. Und deswegen hat man Postkarten geschickt, weil man keine Zeit hatte, einen Brief zu senden, der aber erwartet wurde. Ja, also die Postkarte wurde immer zu einem Zwischenmedium eigentlich, das versprochen hat, dass man sich in Kürze wieder trifft, in Kürze einen Brief schreiben würde und so weiter. Also es ging um die Organisation von Kontakt und Kommunikation im Alltag.
Postkarten, Frau Holzheit, wurden im 19. Jahrhundert ja zu einem beliebten Kommunikationsmittel auch für Verliebte, also ein Flirtmedium könnte man fast sagen. Mhm. Und eigentlich verwundert es ja auf den ersten Blick, weil jeder kann ja da mitlesen, was man schreibt. Und gerade wenn man an die Moralvorstellungen von damals denkt, ist diese Offenheit doch sicherlich auch ein Hindernis gewesen, oder?
Das würden wir aus heutiger Sicht so denken. Aber die Jugend damals hat das Medium kokett verwendet. Wir denken daran, dass die Dame ja nie privat isoliert mit dem Partner auftreten durfte, solange sie noch nicht verlobt war, sondern da auch immer ein soziales Umfeld stark darüber gewacht hat, wie das Verhalten war und was angemessen war. Und zu viel Nähe, sei es auf schriftlicher Ebene, zu häufiger Kontakt, das war nicht gestattet, sodass man da ganz graduell versucht hat, doch Wege zueinander zu finden. Und da war die Postkarte ein absolut gutes Tarnmedium, denn Briefe einander zu schicken, das war schon auffällig. Da hat man Intimität innerhalb eines geschützten Briefkuverts gepflegt. Das konnte der Vorwurf sein. Aber hat man jetzt einfach eine Ansichtskarte genommen, auf der zudem weitere Freunde und Bekannte unterschrieben hatten und man konnte dann sozusagen den speziellen Sender tarnen als einen unter vielen, und hat die Karte offen verschickt an die Angebetete, sodass immer auch dann die ganzen Angehörigen gegrüßt werden konnten. Viele liebe Grüße auch an Eltern und Geschwister. So war das sozusagen ein akzeptables Medium. Intimität wurde ja auch über briefliche Längen erzeugt, über die Intensität von Kommunikation, sodass eine kurze Karte, ein kurzer Kartengruß als angemessen galt. Und wenn man sich Karten aus der Flirtkommunikation um 1900 anschaut, dann findet man auch, und das sind gar nicht so seltene Beispiele, unter der Briefmarke, manchmal findet man ein Bleistiftkreuzchen neben der Briefmarke, und unter der Briefmarke wurde dann eine zweite Ebene an Kommunikation betrieben, während auf der für alle sichtbaren Textebene der Herr die Dame siezte, das Fräulein siezte, hat er unter der Briefmarke schon 1000 heiße Küsse ausgetauscht oder man hat ausgemacht, wo man sich verabreden könne. Nächstes Wiedersehen. Ja. Also das war so eine kleine klandestine Kommunikation, die natürlich auch sehr viel Spaß gemacht hat. Und natürlich hat man auch verschiedene private Codes gepflegt, dass man in Zahlencode die Botschaft umkodiert hat. Ja, das war meistens auch eher spielerisch, aber eben dann auch individualisierend.
Im SWR2-Forum sprechen wir heute über die Kulturgeschichte der Postkarte. Herr Poromka, der Autor Jurek Becker ist sicherlich einer der prominentesten Beispiele dafür, wie man kunstvoll Postkarten schreiben kann. Und da wären wir jetzt wieder bei der Liebe. Die meisten seiner Postkarten gingen dann doch an seine Frau. Was zeichnet denn seine Postkarten aus? Ist es denn diese Ironie, die er in Anreden wie du alter Hammelsprung oder du alte Bio-Karotte gezeigt hat? Was steckt da drin in diesen Postkarten?
Also zum einen ist es so, dass Jurek Becker das Postkartenschreiben an sich als literarische Form wie für sich besetzt hat, auch als kommunikative literarische Form. Das heißt, er ist ein großartiger Postkartenschreiber, also der das über mehrere Jahrzehnte hinweg betrieben hat. Es gibt ein richtiges Postkartenwerk. Und in gewisser Weise läuft das nebenbei, also das ist so Kommunikation nebenbei. Aber die Literaturwissenschaftler haben längst entdeckt, dass es ein eigenes Werkstück eigentlich ist. Und da sieht es einfach bei ihm so aus, dass er natürlich mehrere Partner hat, denen er einfach regelmäßig schreibt. Also wo man auch sagen könnte, es ist nicht nur ein Postkartentext, sondern die Postkarten lassen sich so hintereinander verschalten, dass sich im Grunde genommen sie auch als Serie lesen lassen. Vielleicht muss man sie zum Teil auch als größere Geschichten lesen. Auf jeden Fall kann man sie auch als größere Beziehungsgeschichten lesen. So wie er etwa an seine Frau geschrieben hat. Also das heißt, er nutzt kleine Textelemente dazu, um größere Textzusammenhänge zu bauen. Das andere ist, er hat ja so auf ganz eigenartige Weise diese Postkarten geschrieben, weil er sie nicht wie so improvisatorisch ausgefüllt hat, sondern sich sehr oft Notizen vorher gemacht hat. Also das stand vorher in seinen Kladden, was er dann an die anderen geschrieben hat. Das hat er dann nur feinsäuberlich übertragen. Also das heißt, wir haben es hier schon mit Texten zu tun, die wirklich sehr, sehr überlegt sind, ja. Die dann aber auch, und das ist das Schöne eigentlich bei ihm, wenn man sieht, dass auch gerade in den Briefen an seine Frau, aber auch an Manfred Krug etwa, dass er natürlich versucht, wie so, man müsste vielleicht sagen, sprachgymnastische Übungen, ja, also so kleine Versuche einfach, kleine Experimente, kleine Essays schreibt. Und das wiederum verbunden mit der Bildauswahl, die er betreibt. Also da sieht man wirklich, dass jemand anfängt, die Postkarte, die doch einfach als so einfaches Medium gilt, mit Komplexität aufzuladen.
Es ist ja schon auch auffällig, dass er immer wieder sehr ironisch ist. Erzählt uns Jurek Becker damit auch etwas über dieses Medium Postkarte, weil man eben auch mit der Ironie, mit den Klischees umgehen kann?
Ja, unbedingt. Also wir haben es hier natürlich mit einem Künstler zu tun, der sich dieses Massenmedium aneignet. Also es ist schon grundsätzlich als Auswahl der Postkarte hat es schon was Ironisches. Ich nehme jetzt etwas, auf dem die Mona Lisa etwa zu sehen ist, ja, und sie ist tausendfach gedruckt, ja, und sie wird tausendfach verschickt. Aber ich nehme sie jetzt und ich schicke sie dir. Also dieses Moment hat natürlich schon was extrem Lustiges. Und dieses Moment von, es ist ein Massenmedium, vielleicht ist es auch ein Kunstwerk, das eigentlich ganz individuell ist und das jetzt auf diese Massenpostkarte draufgedruckt ist und ich reindividualisiere das. Also dieses Spiel, dieses Hin und Her, ja, und jetzt wende ich auch eine Sprache an, die das selbst wiederum so witzig macht. Ich arbeite nämlich so ein bisschen mit Floskeln, also auch im Grunde genommen so mit Wortspielereien, so mit Satzteilen und Versatzstücken, die auch in aller Munde gewesen sind, aber ich montiere die jetzt neu. Und dadurch mache ich plötzlich auch dieses Massenmedium als individualisiertes Medium neu erfahrbar.
Herr Hausendorf, erinnert Sie das vielleicht auch an die vielen Postkarten, die Sie in den Händen hielten? Also gerade auch so ein ähnlicher Umgang, sozusagen die Alltagskreativität auf den Postkarten der letzten 70 Jahre?
Also der erste Eindruck, als ich in dem Buch vom Jurek Becker geblättert habe, war, dass es davon lebt, viele Erwartungen, die die Karten, die wir in unserem Korpus gesammelt haben, nicht erfüllt. Zum Beispiel kommt das Wetter auf, weil ich gerade dabei war, als ich das Buch in die Hände bekam, etwas über das Wetter auf der Ansichtskarte zu untersuchen, habe ich darauf geachtet und das Wetter kommt fast nie vor. Und dann ist es ganz klar, dass es nicht darum geht, etwas auszusagen über die meteorologischen Bedingungen zu dem und dem Zeitpunkt, sondern dass sehr viel Aufwand in die Art des Sprechens oder Schreibens über das Wetter gelegt wird, sodass eigentlich die Aufmerksamkeit auf den, und das zeichnet, glaube ich, viele seiner Karten aus, die Aufmerksamkeit auf die Sprache selbst gelenkt wird. Also, dass man die Sprache gerade nicht überspringt. Und das ist etwas, was in den verschickten Karten sehr häufig passiert. Und ich glaube, es zeigt sich auch in einer Praxis, dass viele, also man kennt das, wir hatten das früher, als unsere Kinder noch klein waren, auch in der Wohnung, die Karten irgendwo gesammelt werden, aber nicht versteckt, sondern offen, aber natürlich nicht mit dem Schriftfeld, sondern mit dem Bild nach außen, sodass sie, man könnte sagen, vielleicht gar nicht primär auch für Lektüre gedacht waren und deswegen natürlich auch dann die sprachlichen Mitteilungen oft auf eine andere Weise dann wieder faszinierende Formelhaftigkeit haben. Also das würde ich gerne auch noch einmal erwähnen. Mir scheint, es gibt, wie auch sonst im Leben, auch in der Literatur natürlich viele Möglichkeiten, mit so etwas umzugehen. Bei Jurek Becker scheint es mir so eine Gegenstrategie zu sein, oftmals jedenfalls, dass auf den Karten etwas ganz anderes passiert, als das, was wir vielleicht gewohnt sind. Und es gibt einen Autor, der in Frankreich recht populär ist, Georges Perec. Und er hat einen Text geschrieben, der nur aus kleinen Mitteilungen besteht, wie man auf der Karte das erwarten würde. Aber in einer Weise stereotyp, dass immer wieder die gleichen Elemente thematisiert werden. Eben das, was wir auch tatsächlich kennen von den Karten, also das Essen, das Wetter, die Bekannten, wann man zurückkommt, die Aktivitäten. Aber in einer Weise durch diese, wir haben eben schon mal gesagt, normalerweise bekommt man, wenn es hochkommt, vielleicht am Tag eine, also wenn es sehr viel ist, bekommt man am Tag eine Karte. In der Regel bekommt man vielleicht im Monat ein paar Karten. Aber man hat fast nie diese Serialität vor Augen. Und in diesem Text von Perec lesen wir, wenn man denn als Leser und Leserin das mitmacht, liest man über 400 Kartenmitteilungen hintereinander.
Ja, ich habe mir mal zwei rausgeschrieben, wenn ich kurz darf.
Ja,
also
gerne.
Wir sind in der Pension Mimosa, Farniente, Haya Haya und kleine Mahlzeiten. Ich habe mir einen Sonnenbrand geholt, 1000 herzliche Grüße. Die nächste wäre dann, wir sind in Adriativa, das Wetter ist schön, das Essen ist gut, ich habe einen Sonnenbrand, wir werden am Montag in Paris sein. Das wäre so ein Beispiel dafür.
Ja. Und wenn man sich vorstellt, wenn man diesen Text insgesamt durchliest und eine Freude daran entwickelt, dann entwickelt man eine Freude an diesen immer wieder gleichen Stereotypen Bauteilen, aber nicht, weil man irgendwas mitgeteilt bekommt, sondern aus Freude an der Art und Weise, wie Texte funktionieren. Und das ist kein Gegenentwurf im Grunde genommen, sondern ein bisschen eine Zuspitzung dessen, was auch tatsächlich im Alltag passiert, die uns das aber vorführt auf einmal in einer Weise, dass wir uns darüber amüsieren können oder es auf jeden Fall mindestens unterhaltsam finden, sodass man diese Texte mit immer größerem Vergnügen liest. Und für mich kommt da drin, also eben wenn man den Fokus jetzt auf die Karriere der Postkarte oder der Ansicht oder Bildkarte in Bezug auf die Urlaubsgröße sieht, dann kommt darin auf eine sehr kunstvolle Weise ein sehr tiefer Einblick in die Formelhaftigkeit dieser Texte zum Ausdruck.
Herr Poromka, Sie haben an der Universität Hildesheim den Studiengang Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus geleitet, haben sich also mit der Frage auch intensiv beschäftigt, das machen Sie ja auch jetzt, wie viel kreatives Potenzial auch in Medien steckt, um zu schreiben. Wie ist das denn bei der Postkarte, wenn wir jetzt mal so langsam einen Strich drunter ziehen? Worin liegt denn das kreative Potenzial dieser bebilderten Urlaubsgrüße mit Briefmarke?
Also, summa summarisch ist es natürlich so, dass wir es mit einer A-Seite und einer B-Seite zu tun haben, also mit einer Doppelseite. Es können zwei Seiten bespielt werden, ja. Es können zwei Seiten gezeigt werden. Es gibt zwei Möglichkeiten zu schreiben, ja. Es gibt zwei Möglichkeiten, Sachen zu senden, die aber miteinander verbunden sind. Das heißt, die Postkarte an sich ist schon ein Spannungsmedium, ähnlich wie man das vom Brief sagen könnte, weil er hat Umschlag und Inhalt. So ist das bei der Postkarte eben die A-Seite und die B-Seite. Das zweite bei der Postkarte ist, dass sie natürlich wie vorgestanzt ist. Sie ist eine Art Formular, ja, in das man etwas einfüllen muss und das schon etwas vorgibt, auch als Massenmedium etwas vorgibt. Und das natürlich den Reiz dazu gibt, jetzt mit dieser Formalisierung im Grunde genommen wie zu spielen. Also das jetzt nicht nur bloß zu erfüllen, was man da eigentlich machen muss, sondern auch was Interessantes und was Überraschendes machen kann, indem man jetzt zeigen kann, ich denke an dich, ja, ich nehme dieses Massmedium, aber ich denke an dich und dafür individualisiere ich das. Und dann kommt natürlich noch hinzu, also dass wir es hier mit einem Medium zu tun haben, bei dem geschrieben wird und gleichzeitig geschickt. Wir hatten vorhin den schönen Hinweis, dass all die Briefe, aber auch die Postkarten, die wir schicken, eine Reise antreten. Also das machen die Mails nicht, das macht die SMS auch nicht, ja, sondern man bringt es auf den Weg und es muss diesen Weg auch zurücklegen, ja, und es steckt dadurch natürlich viel Mühe und viel Zeit und viel Aufwand drin. Das heißt, wir haben es hier nicht nur mit einem geschriebenen Text zu tun, einfach der jemandem anders übermittelt wird, sondern das Medium an sich, das nun auch wie diesen Weg hinter sich bringen muss, das steckt dann da auch noch drin.
Ich finde den begrenzten Raum auch einen starken Poesiegenerator sozusagen. Mhm. Also wenn man sich einmal darauf einlässt und das nicht, das gibt es auch und das muss es auch geben, finde ich nach wie vor, dass man schnell auf die Schnelle eine Karte ausfüllt, wenn man das Gefühl hat, da gibt es noch jemand, der wartet da drauf. Aber der sehr beschränkte Schreibraum ist ein starker Reiz, auf dem wenigen Platz etwas zu sagen, was hängen bleibt.
Das war das SWR2-Forum Sonnige Grüße, eine Kulturgeschichte der Postkarte. Es diskutierten Professor Dr. Heiko Hausendorf, Linguist an der Universität Zürich, Dr. Annette Holzheit, Medienwissenschaftlerin, ZKM Karlsruhe, Professor Dr. Stefan Poromka, Kulturwissenschaftler, Berliner Universität der Künste. Fürs Zuhören bedankt sich Norbert Lang am Mikrofon.